Sprich, im schlimmsten Falle wären dann die Haare weniger, aber du hättest praktisch in dem Bereich, wo du laserst, danach eben eine Mehrpigmentierung.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Dermatologische Behandlungen der Haut können einen kurz- oder langfristigen Einfluss auf die Hautbeschaffenheit mit sich bringen. Oft ist die Haut nach einer Anwendung lichtempfindlicher als zuvor, sodass vermehrt auf ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden muss. Gerade die wärmenden Temperaturen im Sommer können die Nebenwirkung verstärken. Wenn Sie also einen gesundheitlichen oder ästhetischen Eingriff planen, sollten Sie diesen bestmöglich eher in die kalte Jahreszeit legen. Dr. Tim Golück ist einer der renommiertesten Dermatologen und mittlerweile einer meiner Stammgäste in diesem Podcast. Wenn es um Hautfragen geht, ist er mein oder besser gesagt unser Ansprechpartner. Denn am Lanzerhof Tegernsee bietet er unseren Gästen wöchentlich seine Sprechstunde und Behandlung an und ist ein fester Bestandteil unseres medizinisch-ärztlichen Teams. Damit aber nicht genug, ist er auch noch der Gründer der Kosmetikmarke Royal Fern und damit, wie immer, mein perfekter Experte. Herzlich willkommen, Dr. Tim Golücke.
Hallo Nils, schön wieder hier zu sein.
Ja, wieder hier zu sein ist so lustig. Ich bin heute tatsächlich das erste Mal in deiner Praxis hier in München, weil wir haben uns sonst entweder, per Zoom-Meeting getroffen oder am Lanzerhof getroffen. Aber jetzt darf ich tatsächlich mal in den heiligen Hallen an der Maximilianstraße sitzen und freue mich persönlich auch mal hier zu sein.
Wir haben uns heute Morgen ja schon ganz kurz im Lanzerhof gesehen. Habe ich gar nicht damit gerechnet, aber gleich zweimal heute.
Gleich zweimal heute, vielleicht noch dreimal, wer weiß es schon, wie der Abend noch weitergeht. So, wir wollen heute drüber sprechen, wie wir noch hübscher über den Winter kommen. Und dafür haben wir mal verschiedene Anwendungen besprochen oder wollen es eigentlich verschiedene Anwendungen besprechen, die man besser in den Winter legen sollte. So, das heißt also, kommen wir doch mal vielleicht zu potenziellen Themen, die man jetzt, wo die kalte Jahreszeit beginnt, starten sollte. Das heißt, ich fange mal mit einem meiner, ach, weiß ich gar nicht, ob es ein Lieblingsthema ist. Ich hätte gerne mehr Haare, aber es gibt viele Leute, die möchten an einigen Stellen lieber weniger Haare haben. So, und deswegen fange ich mit dem Thema einfach mal an. Ist das eins der Winterthemen?
Also grundsätzlich ist es so, dass in jeder Hautarztpraxis eigentlich der Winter die Hauptsaison ist, weil viele Behandlungen, von denen wir heute auch einige durchgehen, eigentlich nur in der sonnenarmen Jahreszeit gemacht werden sollten, weil man danach eben nicht in die Sonne gehen soll, was natürlich im Sommer schwierig ist. Wenn wir jetzt mit dem Laserenthaaren anfangen, muss man vielleicht erstmal mit einem Mythos aufräumen. Viele Patienten, die auch zu mir zum ersten Mal kommen, denken immer, man lasert da ein, zwei Mal und dann sind die Haare für immer weg. Nein, das sind im Schnitt schon so 6 bis 8 Sitzungen und das Ganze einmal im Monat über eine längere Zeit.
Aber dann sind sie für immer weg.
Dann sind sie für immer weg. Man muss dann eigentlich schon noch so eine Follow-up-Behandlung einmal im Jahr machen, weil sich die Haarwurzeln zum Teil auch wieder regenerieren können. Warum ist das besser in der sonnenarmen Jahreszeit und nicht im Sommer? Weil ich, wenn ich eine Laserenthaarung mache, danach mindestens 4 bis 6 Wochen nicht in die Sonne gehen sollte. Warum ist das so? Weil es in dem Bereich, wo ich Laserenthaarung durchführe, sonst zu mehr Pigmentierung kommen kann. Das heißt, zu einer sogenannten postinflammatorischen Hyperpigmentierung. Post nach inflammatorisch nach der Entzündung mehr Pigmentierung, weil die Melanozyten der Haut durch die Behandlung angeregt werden, mehr Melanin zu bilden. Sprich, im schlimmsten Falle wären dann die Haare weniger, aber du hättest praktisch in dem Bereich, wo du laserst, danach eben eine Mehrpigmentierung. Was vor allen Dingen jetzt, wenn du im Gesicht zum Beispiel eine Laserenthaarung durchführst, fatal wäre, wenn du dann keine Härchen mehr an der Oberlippe als Dame hast, aber dafür eben ja eine dunkle Pigmentierung.
Dunkle Pigmentierung. Ja, ich verstehe. Also der Bartschatten bleibt.
Das wäre nicht zielgerichtet.
Okay, das heißt, ist das eins der Hauptthemen, wo sich Menschen lasern lassen, also an solchen sichtbaren Stellen, oder ist es dann auch, was weiß ich nicht, dass man einfach sagt, Mensch, das ständige Rasieren der Achselhaare nervt mich und deswegen will ich es da auch weghaben?
Gibt eigentlich alles. Gibt natürlich, sage ich mal, die Hauptindikationen sind eigentlich axillär und auch Bikini, gar nicht nur aus Ästhetik, sondern weil viele Leute eben auch zu eingewachsenen Haaren neigen. Das heißt, wenn ich lasere, wachsen sie eben nicht mehr ein, weil sie schon nach ein, zwei Mal nicht mehr so fest nachwachsen. Das ist ein Grund. Und dann natürlich vor allen Dingen bei weiblichen Patienten, wenn man jetzt verstärkten Haarwuchs im Gesichtsbereich hat, muss man natürlich erstmal mit einem Endokrinologen, also einem Hormonspezialisten oder auch einem Frauenarzt zusammen zu arbeiten, um zu gucken, dass nicht irgendeine medizinische Ursache dahinter ist, bevor man lasert. Aber es gibt eigentlich fast alle Körperbereiche. Man wundert sich manchmal, wo manche Patienten den Haarwuchs als störend empfinden.
Ich habe ja mal irgendwann gehört, dass die Summe der Haare bei einem Mann immer gleich bleiben oder der Haarwurzeln. Sie verteilen sich nur über die Lebensjahre dann irgendwie ein bisschen anders. Wenn man sich so einige Menschen im Schwimmbad anschaut, die oben gar keine Haare mehr haben, dafür umso mehr auf dem Rücken, glaubt man diese Mythe. Aber ich weiß nicht, hast du da Daten zu?
Nee, also ganz wichtig ist, dass es die Haupthaarausfallursache bei Männern und auch bei Frauen ist die sogenannte androgenetische Alopezie, also erblich bedingter Haarausfall. Und da kommt natürlich immer die Frage, warum fallen mir die Haare denn nur oben zentral am Kopf aus und nicht rechts und links über den Ohren? Das liegt daran, weil diese Haarwurzeln sensibler sind auf einen Hormonspiegel, der gar nicht erhöht sein muss. Früher dachten wir immer, alle Männer, die Glatzen haben, Telly Savalas, sind besonders testosteronlastig. Das stimmt nicht. In diesem Bereich sind einfach nur die Haarwurzeln empfindlicher auf einen normalen Testosteronspiegel. Das heißt, darum fallen auch genetisch bedingt nur die Haare in diesem zentralen Kopfbereich aus und nicht am Körper. Nicht, weil es andere Haarwurzeln sind, sondern weil sie genetisch anders programmiert sind, um das so zu sagen.
Aber was hat sich, ehrlich gesagt, die Evolution dabei gedacht?
Das ist eine gute Frage.
Jetzt mal im Ernst, also ich frage mich das wirklich immer wieder, wenn ich diese Menschen mit den Haargrenzen sehe. Ich meine, vielleicht bin ich auch irgendwann einer davon. Aber ich denke immer wieder, es machen so viele Dinge von der Evolution Sinn. Die Augenbrauen machen Sinn, dass mir der Schweiß nicht in die Augen läuft. Die Achselhaare machen ja auch grundsätzlich Sinn, dass der Schweiß dann sozusagen ja auch ein bisschen weg laufen, transportieren kann, aber nicht so fließend runterläuft. Also viele Haare machen Sinn. Aber warum jetzt bei Männern, wenn sie älter werden, sie oben ausfallen und nur dieser Kranz bleibt? Ich weiß es nicht.
Also, ja, es ist eine gute Frage und zwar eigentlich nicht gerecht. Und was auch wichtig ist, man denkt ja immer nur, wir zwei als Männer denken, nur Männer haben das. Ganz viele Frauen haben das auch, gell? Das wäre nochmal ein extra Thema für einen Podcast, ja. Haarausfall.
Haarausfall bei Damen
und in ganz, Wissen, ja. Ganz groß.
Gell? Ich habe in dem Zusammenhang, du hast ja auch so Haarsupplements hier in deiner Royal Fern Serie. Und ich habe jetzt gerade ich sage jetzt mal für mich erstmal mutige Aussage von neulich gehört. Ich möchte jetzt auch nicht zitieren von wem und wie kompetent derjenige war. Aber der sagte, dass wenn man graue Haare bekommt, ist in erster Linie an einer Unterversorgung von Mikronährstoffen und Vitaminen und Mineralien liegen würde. Wenn man die immer nehmen würde, würde man keine grauen Haare bekommen. Was sagst du denn dazu?
Also jede Form der supplementären Therapie, auch beim Haarausfall, ist nur unterstützend und ist jetzt nicht ursächlich. Und meines Wissens gibt es keine Studie, von der ich jetzt gehört habe, die belegt, dass gewisse Ernährungszusätze das Entstehen von grauen Haaren verhindern oder vielleicht rauszögern können.
Na gut. Wir kommen jetzt mal wieder zu unserem Grundthema zurück. Wir sind jetzt nicht mehr ganz im Winter, sondern wir wollen jetzt ja zu den Winterbehandlungen. Ich habe ja, muss ich sagen, mein großes Problem ist, dass wenn ich hier diese spannenden Gespräche mit meinen ExpertInnen habe, dass ich dann häufig auch dann dazu neige, dann es auch ausprobieren zu wollen. Ich hatte dann unter anderem mit Professor Steinkraus ein Gespräch über Rosacea und dann haben mich schon immer so diese leichten roten Äderchen an der Nase gestört und dann meinte er so, ja, das kann man weglasern. So. Das heißt also, auch da wurde, um jetzt wieder auf das Thema Laser zurückzukommen, mit einem Laser gearbeitet. Wir haben das Ganze, ich überlege jetzt gerade, wann wir den Podcast aufgenommen haben, aber ich würde sagen, das haben wir irgendwann im März oder April wurde diese Anwendung dann gemacht. Das heißt also noch nicht in der Hochsommerzeit. Ist das aber genau das Gleiche? Das, also sollte ich auch da mit dem Laser lieber nicht im Sommer arbeiten?
Ja, eigentlich grundsätzlich bei allen Laserbehandlungen. Auch Rosacea haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, das zu behandeln. Einmal mit einem Laser, eben einzelne Gefäße. Gibt aber auch ein anderes Gerät, das nennt sich IPL, Intense Pulsed Light, Laser ähnlich, wo man eben flächig Rötung behandelt bei Rosacea, also die Wangen, die Nase und nicht nur einzelne Gefäße. Und beide Therapieoptionen sollten auch wieder nur in der sonnenarmen Jahreszeit gemacht werden. Weil häufig hier auch nicht nur eine Behandlung ausreicht, sondern auch wieder eine Follow-up-Behandlung oder manchmal auch eine dritte gemacht werden muss, sodass ich 3-4 Monate habe, in der ich nicht in die Sonne gehen sollte. Warum? Weil wir auch hier wieder das Risiko haben, nach dem Lasern eine Mehrpigmentierung in dem zu behandelnden Bereich zu bekommen.
Okay. Hautkrankheiten wie Akne könnte man ja auch mit dem Laser behandeln. Neuerdings behandelt man diese aber auch häufig durch ein Microneedling. Ja. Wäre das auch was? Also A, würde mich interessieren, was ist das genau? Und unsere HörerInnen wahrscheinlich auch.
Ja.
Und wie sieht es denn da mit der Sonne aus? Ist das auch was für den Winter?
Also ganz kurz zu Akne und Laser. Ja, man kann Akne verbessern mit Lasern und Lichtgeräten durch Blaulicht, was die Bakterienbesiedlung vermindert. Aber es sollte jetzt nie die alleinige Therapie sein. Man sollte sich da schon in die Hände eines Hautarztes, eines Hausärztin geben und dann natürlich auch Lokaltherapie mit dazu kombinieren. Ganz kurz nur als Anmerkung. Andere Sache, Microneedling machen wir ganz oft. Ich war am Anfang auch so ein bisschen kritisch, aber wenn die Patienten immer wieder kommen, sieht man, dass das wirklich eine Methode ist, die keine Risiken birgt und vor allen Dingen Akne-Narben als auch grobporige Haut verbessern kann. Was ist das? Micro-Mini-Needling-Nadeln. Das sind chirurgische Stahlnadeln. Ich habe gerade noch mal vorhin hier im Team nachgefragt. Bei uns gehen die bis zu 2,5 Millimeter.
Wow.
Weil, ja, ist schon, uns tut auch weh, wenn man es macht, weil es kommt ja häufig die Frage, ja gut, da kann ich mir so einen Roller auch bestellen, online, macht das selber. Zwei Limitierungen, die Roller, die man online bestellt, sind nicht so tief von der Nageltiefe, klar, dass man sich nicht selber verletzen kann, und B, weiß man ja selber, dass man sich selber oftmals nicht so verletzt und das so rabiat macht, wie wenn es jemand anders an einem macht.
Ich überlege gerade, welche Kundschaften wir jetzt vielleicht dadurch auch mit ansprechen, aber
Es gibt alles. Nein, also das heißt, Microneedling, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt erstmal Roller, wo die Nadeln praktisch dran sind, wo du über den Bereich rollst und so Mikroverletzungen mit diesen Nadeln setzt. Dann gibt es auch sogenannte Needling Pens, das sind wie Stifte, wo lauter kleine Needles rausschießen. Dann gibt es eine Weiterentwicklung, mit der wir jetzt auch beginnen, das ist das Radio Frequency Microneedling, das heißt, ich habe die Nadeln, die die kleinen Mikrolöcher schießen, wie auch das normale Microneedling, kombiniert mit Radiofrequenz. Radiofrequenz ist eine physikalische Energie. Die Wärme führt zu einer Neubildung von Kollagen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, die Nadeln stechen Löchlein und durch die Nadeln geht diese Energie zusätzlich noch durch, nicht nur die Verletzung, sondern auch die Radiofrequenzenergie. Und beides führt praktisch zu einer Neubildung von Kollagen. Wie hilft das jetzt bei Akne-Narben? Eben über eine Neubildung von, ja, Gewebe und somit die Haut zu planieren, in Anführungsstrichen.
Aber entschuldige, wenn ich da kurz einhake, ich dachte immer, dass Microneedling der Effekt generell eine Neubildung von Kollagen ist, also auch ohne die Radiofrequenz.
Ja, genau.
Also man verstärkt den Effekt.
Genau. Mal praktisch einen verstärkten Effekt. Microneedling allein regt auch schon Kollagenneubildung an, in Verbindung mit Radiofrequenz, praktisch zwei Sachen in einem Gerät sozusagen, nochmal verstärkt auch durch die Radiofrequenz.
Okay, wir haben jetzt verstanden, was Microneedling ist. Jetzt ist die Sonnenfrage noch.
Die Sonnenfrage ist jetzt wieder nicht, dass es langweilig wird, eigentlich wieder das Gleiche. Auch hier brauche ich mehrere Behandlungen, eigentlich einmal im Monat und auch nicht in die Sonne gehen danach, weil es auch hier wieder zu einer Mehrbildung von Pigment kommen kann. Wichtig ist nur als Anmerkung kurz, weil oft man ja denkt, dass der Winter die sonnenarme Jahreszeit ist, aber du weißt ja selber, die Leute fahren manchmal auch in Herbstferien weg, manche fahren im Winter weg, im Sommer gar nicht. Man kann es gar nicht mehr so wie noch vor 10 Jahren sagen, also das nur im Winter, das nur im Sommer. Man muss mit dem Patienten eigentlich individuell auch immer reden, was ist denn jetzt eigentlich Ihr Plan in den nächsten 6 Monaten? Ja? Zum Beispiel in Ländern wie, weiß nicht, LA oder Brasilien machen es die Leute ja auch im Sommer, aber da ist natürlich die Sonnenkarenz, das Meiden der Sonne noch sehr viel mehr, ja, eingeprägt als jetzt bei uns. Gell?
Okay, verstanden. Kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema Peeling. Ich hatte, also die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich mich schon mehrfach geoutet habe, dass ich eigentlich so richtig gute mechanische Peelings liebe. Mir mehrfach jetzt davon abgeraten wurde bei meinem Hauttyp. Und von daher, nichtsdestotrotz, es gibt ja noch Menschen, die machen Peelings, entweder die mechanischen oder die Enzympeelings. Wenn man also quasi nach dem Urlaub die alten Hautschuppen mal runterschrubben möchte, damit man
frischer aussieht
oder aber vielleicht es aber auch vorm Urlaub macht, um frischer auszusehen, damit man noch gleichmäßiger braun wird. Gute Idee, schlechte Idee?
Also die Idee jetzt praktisch nach dem Sommer, wo man viel geschwitzt hat, Unreinheiten hat etc., da ist es schon, macht es schon Sinn, sich in die Hände einer guten medizinischen Fachkosmetikerin oder Kosmetiker zu geben. Mikrodermabrasion, du kennst die ganzen Dinge, Aquadermabrasion in Verbindung mit Fruchtsäure-Peelings, bin auch ein Peeling-Fan. Vor einem Sonnenurlaub sich nochmal schön zu peelen, damit man frisch aussieht, ist eher kontraindiziert, weil Einer der Wege, wie die Haut sich vor UV-Strahlung schützt, ist ja die sogenannte Schwiele, die Hornschwiele, also die oberste Hornschicht. Und wenn ich die abtrage, ist die Haut natürlich sehr viel lichtempfindlicher und somit auch das Risiko für einen Sonnenbrand sehr viel höher. Also die Idee, vorher nochmal schön runterpeelen, damit ich gleichmäßig braun werde, ist kontraproduktiv und nicht zu empfehlen.
Bei der Mikrodermabrasion, um da mal kurz drauf einzugehen, da gibt es ja auch richtige, ich sage jetzt mal, auch Art von Therapien, um eben halt tiefe Narben dann runterzukriegen, sodass man das dann, ich glaube, im Abstand von 4 bis 6 Wochen 3-mal hintereinander macht.
Genau.
Verstanden, auch etwas für den Winter.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, was mich in diesem Zusammenhang schon mal interessieren würde, gibt es Kontraindikationen, wo man das nicht machen sollte? Also welcher Hauttyp oder wo würdest du sagen, schlechte Idee, lassen Sie das?
Ist eine gute Frage, fiel mir auch noch wenn bei Microneedling an ein. Man sollte die ganzen Behandlungen nie machen bei einer floriden Akne. Also wenn ich wirklich gerade einen Schub habe und Unreinheiten habe, also Pickel, und gehe da jetzt mit einer Mikrodermabrasion drüber oder mit Microneedling, streue ich ja die Bakterien von den einzelnen Akne-Läsionen nur. Das heißt, das ist eine Kontraindikation vom Hauttyp. Eher, weil du gerade gesagt hast, dir wird immer vom Peeling abgeraten. Vielleicht, weil du so etwas zu einer Rötung neigst, was vielleicht eine milde Form von Rosazea ist, und da sollte man nicht peelen. Das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass man auch einen Teil des Gesichtes nur peelen kann. Also man kann zum Beispiel jetzt die Stirn peelen mit Mikrodermabrasion, den Hals peelen und eben im zentralen Bereich, wo man zu Rötungen neigt, dort eben Lymphdrainage macht, hautberuhigende Masken macht. Also es ist gar nicht mehr so, dass man jetzt immer eine Behandlungsform am ganzen Gesicht macht. Man kann das wirklich aufteilen in einzelne Gesichtsfelder. Aber zur Frage zurück, also Kontraindikationen für Peelings sind sehr empfindliche Hauttypen, sind Rosacea, weil natürlich durch das Peeling die Durchblutung angeregt wird und somit die Rötung nur noch mehr wird, und natürlich auch wieder die Sonne, was du ganz am Anfang schon gesagt hast.
Ich vermute, ich kenne die Antwort auf meine nächste Frage schon, aber das Wegschneiden von Muttermalen, also Winter?
Auch Winter, aber halt, da muss man natürlich sagen, wenn ich jetzt ein Muttermal sehe, was sich verändert hat oder wo ich denke oder meine, dass das rausgeschnitten werden muss aus medizinischem Grund, sollte man natürlich nicht auf die Sonne Rücksicht nehmen. Also dann kommt die Frage manchmal auch, ja, dann lassen Sie uns das doch erst jetzt im Winter machen. Nein, das muss sofort gemacht werden. Wenn es aber aus ästhetischen Gründen ist, weil es einen einfach stört, dann ja, auch im Winter, weil auch Narbengewebe, wenn man danach in die Sonne geht, zu mehr Pigmentierung neigen kann. Also auch wieder eher Winter, sei denn medizinisch notwendig, dann sofort.
Aber das würde mich in dem Zusammenhang schon mal interessieren. Hast du oft die Fälle, dass du sagst, das ist so dringend, dass man es rausschneiden muss, dass du nicht sagst, wir warten noch 3 Monate?
Nicht oft, aber doch. Ich würde schon mal sagen, 1-2 Mal die Woche ist es schon so, dass ich Dinge sehe, wo ich dem Patienten ganz klar sage, also da können wir jetzt nicht warten. Wenn es jetzt um eine Woche geht, wenn die Leute sagen, wissen Sie, klar, dann logisch. Aber oftmals kommt die Frage, ach, weil manche Leute auch Angst haben, vielleicht vor dem Eingriff, dann eben sagen, ja, dann lass uns das erst im Frühjahr machen. Nein, 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 muss gleich gemacht werden.
Ich habe keine Angst vor dem Eingriff. Ich habe immer nur, mich nervt es echt kolossal, dass ich dann 2 Wochen Sportverbot habe.
Ja.
Und deswegen, ich weiß es auch nicht, ich habe leider sehr viele von diesen Punkten. Ich war jetzt neulich in einem Hautscanner drin, da wurden in so einem Ganzkörper-Hautscanner, da wurden 404 Punkte gezählt. Also von daher, ich glaube, ich kann mit dem Dalmatiner Konkurrenz machen. Von daher finden die Hautärzte auch immer was dann bei mir, und bin dann immer, ja, versuche das so weit wie möglich aufzuschieben, aber zum Glück kann ich das meistens dann auch noch mal rausverhandeln, was nicht so dringlich ist. Aber deswegen frage ich das speziell. Es gibt also die Fälle. Gut.
Ja, und man schneidet auch weniger als früher, haben wir in unserem Podcast, glaube ich, im letzten drüber gesprochen, durch die Digitalisierung. Weil, ja, wie bei dir auch, wir machen ja Fotos von dem Patienten komplett. Und wenn zum Beispiel ein Muttermal ist, was ich jetzt nicht sofort als verdächtig sehe, sage ich dir, was du auch gesagt hast, 3 Monate kontrollieren wir, da legt der Computer übereinander, wir sehen, hat sich's verändert oder nicht. Das ist schon ein großer Fortschritt.
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt auf die nächste Frage, weil ich mir vorstellen kann, dass es ja eigentlich eher unter der Haut ist. Botox. Das heißt, wenn ich das richtig weiß, ich hatte ja schon mal einen Podcast-Gast hier aus der plastischen Chirurgie, Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir im Podcast oder danach noch über das Thema Botox gesprochen haben, aber der sagte mir, glaube ich, damit ich den Effekt erhalte, muss ich es alle 6 Monate machen. Das heißt, dann bin ich automatisch immer mal in einer anderen Jahreszeit. Also deswegen trotzdem meine Frage, Botox, Winter, Sommer oder egal?
Also Botox und auch Filler kannst du year-round machen, das ganze Jahr. Einzige Sache wäre, wenn man einen blauen Fleck hat, was ja immer passieren kann, manchmal eher bei Fillern als bei Botox. Mit dem blauen Fleck solltest du nicht direkt in die Sonne gehen, weil da eben auch eine Mehrpigmentierung auftreten kann.
Entschuldige, wenn ich kurz einhake, Hyaluron?
Filler ist Hyaluronsäure, genau. Das heißt, Botox und Hyaluronsäure kannst du das ganze Jahr machen. Da ist keine Bindung an die Saison. Nur eben blauer Fleck, dann nicht in die Sonne. Was aber auch bei normalen blauen Flecken so ist. Das heißt, wenn man stürzt oder eine Verletzung hat, Hämatom, frisches Hämatom, bitte nicht in die Sonne gehen.
Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Narben nach Behandlung. Aber da ist ja auch wahrscheinlich wieder der Leser dann irgendwie mit im Spiel. Von daher vermute ich, kenne ich die Antwort.
Ja, Narbenbehandlung ist immer gut als Kombination. Cortison injizieren in Verbindung mit fraktioniertem Laser. Beides, Cortison injizieren als auch Lasern, lieber in der sonnenarmen Jahreszeit.
Cortison injizieren, warum?
Weil Cortison ist ja auch eine der negativen Eigenschaften. Wenn ich zu viel Cortison nehme, wird die Haut ja dünner. In diesem Falle mache ich mir diese Nebenwirkung eher zu einer positiven Wirkung, weil wenn ich eine überschießende Narbe habe, ein sogenanntes Keloid, was nicht nur nicht schön aussieht, sondern manchmal auch jucken kann und einfach stört, bewirkt eben Cortison eine Atrophie des Gewebes, also ein Dünnerwerden dieser Narbe. Und das Ganze in Verbindung mit einem fraktionierten Laser bringt wirklich schöne Ergebnisse.
Jetzt muss man sagen, habe ich mein Skript vielleicht nicht gut geordnet. Ich komme noch mal ganz kurz zum Akne-Thema zurück. Es wird ja auch sehr beliebt, ist immer zum Einnehmen, ich glaube es ist Vitamin A-Säure, wenn ich das richtig weiß, ja. Die ja auch, sage ich mal so, ist dann auch unter anderem ja die inneren Organe sehr stark dann ja, befällt, aber zumindest muss es ja engmaschig kontrolliert werden, wenn ich es richtig weiß.
Genau.
Aber ist das etwas, was jahresunabhängig ist?
Also Vitamin A-Säure, Isotretinoin, immer ein großes Thema. Man muss die Leberwerte und die Blutwerte kontrollieren. Die können unter der Therapie ansteigen. Frauen dürfen nicht schwanger werden während der Therapie und auch 6 Monate danach. Daher ist es wirklich ein Medikament, wo man sich überlegen muss, möchte ich das? Ich verschreibe es, aber wirklich nur nach genauer Aufklärung und Zusammenarbeit mit dem Patienten oder der Patientin. Frage, wann man das nimmt. Natürlich im Winter ist es besser, weil die Haut dadurch schon gereizt werden kann und auch etwas gerötet sein kann. Wobei viele Patienten mittlerweile das eigentlich year round machen. Man muss dem Patienten dann nur sagen, dass man eben mit der Sonne aufpassen muss, eben einen täglichen Sonnenschutz nehmen sollte, wenn man rausgeht.
Haben wir noch was vergessen?
2 Sachen noch. Was man auch eher im Winter machen sollte, ist Besenreißer behandeln. Kann man entweder lasern oder sklerosieren. Das heißt, ich spritze da ein Medikament in die Gefäße ein und die Gefäßwände verkleben und der Körper baut es selber ab.
Besenreißer sind ja üblicherweise eher an den unteren Extremitäten.
Genau. Also praktisch eine Frühform der Krampfadern. Das ist eine Sache, die auch häufig gefragt wird, auch bei Männern mehr als man denkt. Und das ist wirklich auch ganz klar eine Sache nur im Winter. Und auch Altersflecken, schreckliches Wort. Die Amerikaner sagen ja, Sunspot ist eigentlich ein schöneres Wort. Wo sind die? An den Händen oft. Und die lassen sich wirklich auch super lasern mit einer Behandlung. Einmal drauf, Kruste fällt ab, ist danach weg, aber auch keine Sonne. Das heißt grundsätzlich, wie wir auch am Anfang gesagt haben, eigentlich jede dermatologische Laserbehandlung ist besser in der Zeit, wo man der Sonne weniger ausgesetzt ist.
Die Altersflecken fallen ab, das ist ja lustig. Ich hatte mal, vor Jahren ich habe ja in meinem vorigen Leben mal für ein Kreuzfahrtschiff gearbeitet und da hatten wir eine Veranstaltung von Nivea zum Jubiläum.
Ja.
Und die hatten so eine Alterssimulation gemacht und war ich dann eben halt wurde mein Gesicht simuliert mit ganz viel mehr Falten und auch mit ganz vielen Flecken dann so.
Ja.
Aber das sah aus, als ob das so tief ist, als ob das nicht so einfach abfallen würde. Du meinst richtig so verkrustete
Altersflecken, ja, genau. Oder? Ja, das geht. Das sind so praktisch die an den Händen typischerweise sind eben dunklere Flecken. Man geht mit dem Laser drauf, dann hast du eine Kruste für schon manchmal 10 Tage, sieht wild aus und dann fällt die Kruste irgendwann beim Baden, Duschen morgens ab und dann die Haut, die dann dort neu gekommen ist, ist ja rosa, ich sage immer Babyhaut, und die ist dann natürlich sonnenempfindlich. Gell?
Okay. Tja, du weißt es, du kennst das Prozedere. Meine letzte Frage ist ja immer, ob du noch einen Tipp für unsere HörerInnen hast für dieses Thema. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben mir alle Tipps gegeben, oder? Fällt dir noch was ein?
Mir fällt noch eine witzige Anekdote hier aus München ein, und zwar beim Thema Besenreißer. Ich hatte vor Jahren mal einen Patienten behandelt, der hatte einen kleinen Besenreißer am Unterschenkel und sagte, ja, das machen wir jetzt noch im August. Sag ich, aber Sie dürfen nicht in die Sonne gehen. Ja, mache ich nicht. Dann die Wiesen. Er hatte natürlich Lederhosen an, das war an der Wade, und kam dann nach der Wiesen, weil natürlich schönes Wetter war, und hatte wirklich genau an der Stelle, wo das Gefäß war, dann eben einen braunen Fleck, der dann mit der Zeit wegging. Aber da sieht man, es ist wirklich nicht nur Quatsch, was der Hautarzt rät, mit frisch gelaserten Stellen nicht in die Sonne gehen.
Ich hoffe, dass niemand denkt, dass wir hier nur Quatsch erzählen, und danke für das Gespräch.
Danke dir, Nils.
Sag mal, noch eine Frage fällt mir ein. Retinol ist doch eigentlich auch Vitamin A, oder?
Ja, Retinol ist Vitamin A.
Und die retinolhaltigen Cremes, darf ich die dann im Sommer nehmen?
Solltest du auch vorsichtig sein, weil die eben auch die Lichtschwiele, die Hornschicht eben dünner machen und somit die Haut auch lichtempfindlicher werden lassen. Das heißt, man kann die Therapie weitermachen, sollte aber morgens dann, wenn man rausgeht, ein SPF 50 nehmen.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 45 an. Hier sprechen wir ebenfalls mit Dr. Tim Gohlücke, wie wir besser aussehen können im Winter. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.